Diese Ablösung erfolgt gleichsam experimentell, geleitet von dem Bestreben, die Differenz von symbolischem und realem Opfer zunächst nicht allzu offensichtlich werden zu lassen, indem man etwa Kuchen in Tierform und schließlich massenhaft verfertigte Tierfiguren aus dauerhafteren Materialien verwendet, aus denen sich schließlich Münzen mit Tierdarstellungen entwickeln. Ein zweiter Strang früher Münzformen verläuft ausgehend vom rituellen Opfermahl selbst. Das Opferfleisch wird an Spießen, den Obeloi, gebraten und verteilt. Aus diesen Bratspießen entwickelt sich in einem längeren Prozess die Münzeinheit des Obolos. Im Grunde ist also die Münze in ihren Anfängen nichts anderes als die vermarktete Gottheit. Genauer, deren vermarktetes Opfer. Nach Laum wurde im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus der Höhepunkt dieser Entmaterialisierung des Götterkultes erreicht. Dieser Symbolisierungsprozess vom blutigen Tieropfer zur sakralen Münze führt interessanterweise zugleich an die Wurzel des Gelddeckungsproblems. Entwickelt man nämlich das Geld aus seiner Tauschfunktion, so erscheint es stets in der Form einer allgemeinen Ware. Die Deckung des Geldes durch einen realen Wert, als der dann bald ausschließlich die Edelmetalle betrachtet werden, ist für diese Argumentation absolut zwingend. Ganz anders stellt sich das Problem ausgehend von einem kultischen Ursprung des Geldes dar. Da schwingt sich das Gold nicht ob seines dinglichen Wertes zum Gott der Waren, Marx, auf. Umgekehrt, nur weil es ursprünglich göttlich ist, kann es später auch im Reich der Waren herrschen. Und mehr noch, die Opferhandlung verweigert sich im Gegensatz zur strikt ökonomischen Tauschhandlung nicht einer funktionalistischen Sichtweise. Anders gesagt, es braucht keine Verständigung über Wert und Deckung des Geldes oder über die Äquivalenz von Ware und Geld. Für Geldtheoretiker, die Nutzer sakraler Münzen müssen keine Metallisten sein, sie kommen auch mit einer nominalistischen Gelddefinition bestens klar. Die besondere Eigenschaft der Opfersymbole liegt nämlich darin, dass sie nur einen Funktionswert, keinen realen Wert repräsentieren. Ihr Wert liegt nicht in ihrem materiellen Gehalt, sondern nur in der Funktion, die sie im Verkehr zwischen Gott und Mensch erfüllen. Diese Funktion besteht darin, Lösemittel eines Schuldverhältnisses zu sein. Der rituelle Vollzug der Entschuldung ist dabei im Grunde wichtiger als deren materielle Substrate. Magisches Denken kennt keinen Unterschied zwischen einem realen Objekt und seiner symbolischen Nachbildung. Wir haben es da sozusagen mit frühen Voodoo-Economics zu tun. Die verlässlichsten Wirkungen lassen sich gerade mit magischen Symbolen erzielen.